HR Info. Himmel und Erde.
Heute mit Lothar Bauer-Ochse. Guten Morgen, einen schönen Sonntag Ihnen. Himmel und Erde heute mit diesen Themen. Franziskus ist da. Beim Weltjugendtag in Panama setzen hunderttausende Jugendliche große Hoffnung auf den Papst. Festlicher Neustart. Die evangelische Kirche in Frankfurt und in Offenbach haben fusioniert. Gestern war der festliche Auftakt. Der Schmerz hört nicht auf. Zum heutigen Holocaust-Gedenktag erinnern wir daran, dass bis heute viele Juden nach vermissten Angehörigen suchen. Und in unserem Himmel und Erde Sonntagsthema sagen wir heute: Raus in die Kälte. Wir sprechen mit Menschen, die Spaß haben an kühlen Temperaturen und fragen nach der richtigen Balance von Kühle und Wärme in menschlichen Beziehungen. Zehntausende junge Leute aus allen Teilen der Welt feierten in dieser Woche in Panama den katholischen Weltjugendtag. Seit Donnerstag ist auch Papst Franziskus dabei. Bei seiner Ankunft rief er die Jugendlichen auf, sich gegen Ausgrenzung und Spaltung stark zu machen. Am Freitag besuchte Franziskus junge Leute im Gefängnis. Heute feiert er mit erwarteten 150.000 Teilnehmern eine große Abschlussmesse. Die Begeisterungsstürme der Jugendlichen sind ihm sicher.
Wir sind deine Jugend, Papst Franziskus, singen tanzende junge Mexikaner. Pilger aus Lateinamerika sind beim Weltjugendtag in Panama in der hörbaren Mehrheit. Zehntausende Menschen säumen die Straßen nach der Landung des Oberhauptes der katholischen Kirche in Panama-Stadt, um einen Blick auf das Papamobil zu erhaschen. Der 85-jährige Armand Vergara hat dafür 140 Kilometer aus seinem Dorf in die Hauptstadt zurückgelegt. Das hat er zum letzten Mal 1983 getan, als Papst Johannes Paul II. Sein kleines Land besuchte. Der Besuch von Franziskus kann dazu beitragen, eine Jugend zu formen, die Werte und Moral nützlicher findet als materielle Dinge. Die Menschen lernen, miteinander zu leben und zu feiern. Wir sind alle gleich. Panama werde nach dem Weltjugendtag nicht mehr dasselbe sein, schreiben Zeitungen. Lisca Mendoza, die als Sekretärin in der Verwaltung des Panama-Kanals arbeitet, hofft auf spirituelle Impulse durch Weltjugendtag und Papstbesuch. In der ganzen Region, die katholisch geprägt wurde, haben evangelikale Freikirchen großen Zulauf. Der Papst kann uns Katholiken dabei helfen zu wachsen. Die Evangelikalen sind sehr stark und ihre Anhänger kann man nicht mehr ändern. Aber uns kann der Papst helfen, unseren Glauben zu stärken. Auf einem Auto mit festem Blick in die Richtung, aus der das Papamobil kommen soll, erklärt der Buchhalter Adrian Guillén, was er sich vom Papstbesuch erhofft. Ich hoffe, dass sein Besuch die Ausländerfeindlichkeit beendet, die hier gegen venezolanische Flüchtlinge herrscht. Seine Botschaft ist Frieden, Solidarität, Hilfe, Nächstenliebe. Ich habe großartige Freundschaften mit Venezolanern geschlossen. Das Feindselige gegen sie muss aufhören. Und jetzt die Nachrichten aus Venezuela. Dort scheint die Diktatur am Ende zu sein. Ich hoffe, dass der Besuch von Papst Franziskus den Menschen in Venezuela hilft. Als das Papamobil endlich vorbeifährt, sind tausende Mobiltelefone darauf gerichtet, um den historischen Moment einzufangen. Die Erwartungen an Franziskus sind hoch. Das kleine Panama mit nur 4 Millionen Einwohnern hat viel investiert, um seinen Besuch und den Weltjugendtag zu ermöglichen. Etwa 50 Millionen US-Dollar sollen es gewesen sein. Eine Investition, die sich auszahle, sagt der Bürgermeister von Panama-Stadt und Kandidat für die kommende Präsidentschaftswahl, José Blandón. Der Weltjugendtag ist in erster Linie eine Inspiration für unser Land. Wir sind stolz, das erste mittelamerikanische Land zu sein, das ein weltweit so wichtiges Ereignis mit so vielen Menschen organisiert hat. In diesen Tagen stellen wir uns der Welt vor, zeigen ihr ein Bild von einem Land, das sich entwickelt, mit fröhlichen und gastfreundlichen Menschen, ein Land unterschiedlicher Kulturen, das von Einwanderern aufgebaut wurde. Auch wenn es nicht an erster Stelle steht, aber der wirtschaftliche Aspekt spielt natürlich auch eine Rolle. Der Weltjugendtag spüle viel Geld ins Land, sind sich Politiker und Unternehmer weitgehend einig. Sie rechnen mit bis zu 100 Millionen Dollar Einnahmen, die positiven Langzeiteffekte noch nicht mitgerechnet.
In Panama geht heute der Weltjugendtag der katholischen Kirche zu Ende. Papst Franziskus feiert zum Abschluss eine große Messe mit hunderttausenden jungen Leuten. Unsere Korrespondentin Anne-Kathrin Mellmann hat das Treffen beobachtet. Der Holocaust-Gedenktag, der heute begangen wird, ist, leider muss man sagen, für viele Deutsche kein großes Thema mehr. Das sei eine Sache für offizielle Gedenkfeiern oder für den Geschichtsunterricht, so ist häufig zu hören. Schließlich sei das alles ja Jahrzehnte her. Ganz anderes hört man in jüdischen Kreisen. Dort ist das Thema noch immer hochaktuell. Denn weltweit gibt es kaum eine jüdische Familie, die in der Shoah keine Angehörigen verloren hat. Zahlreiche Juden suchen bis heute nach Informationen über Verschwundene oder Ermordete. Vor allem die Enkel der NS-Verfolgten gehen in die Archive, um ihre Familiengeschichte zu erkunden.
Sivan Rosenberg hat sich auf Spurensuche begeben. Die 35-jährige Israelin, die in Berlin lebt, begann bei ihrem Großvater. Der polnische Jude hatte das KZ Auschwitz überlebt und war danach emigriert.
Meine Opa, der hat ein schönes Leben gehabt danach. Er hatte zwei Söhne, er war in Israel und er hatte ein ruhiges Leben. Aber der hat angefangen zu heulen und zu weinen, wenn jemand mit ihm über seine Familie hat geredet. Der hat halt alles verloren. Er war ein sehr trauriger Mann.
Der Großvater, der 1989 starb, hatte seinen Kindern nichts über die Nazizeit erzählt. So wuchs die Enkelin in dem Glauben auf, dass alle Angehörigen des Opas, mit Ausnahme eines Bruders, ermordet worden sind. Bis Sivan im vergangenen Frühjahr von ihrem Vater erfuhr, dass eine ihrer Tanten überlebt haben könnte. Sie hieß Chaya und wurde vielleicht noch als Kleinkind zur Adoption freigegeben, als die Deutschen Polen besetzten.
Weil die Leute wussten schon, die werden vernichtet, sie werden getötet. Und sie haben alles versucht, vor allem wenn sie hatten so kleine Kinder, auf irgendwelche Familie zu geben, in die Region halt. Und daraufhin habe ich gedacht, okay, das kann wirklich sein, dass die Tante noch am Leben sein könnte.
Sivan Rosenberg fragte beim Roten Kreuz in Israel nach, sowie bei der Jerusalemer Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem. Doch dort wurde lediglich eine spärliche Opferliste aus dem Heimatort des Großvaters gefunden. Nun will die Enkelin in polnischen Archiven weitersuchen nach ihrer Tante, die heute rund 80 Jahre alt sein müsste.
Meine Motivation war einfach, diese verlorene Familienteil zusammenzubringen. Vielleicht haben wir eine schöne Geschichte am Ende.
Ob in Deutschland, in Israel oder in den USA, die Suche nach verschwundenen oder getöteten Opfern läuft immer noch weiter. So gingen im vergangenen Jahr beim Zentralen Suchdienst zur NS-Verfolgung, dem International Tracing Service im hessischen Bad Arolsen, rund 23.000 Personenanfragen ein. Ramona Breu von der Archivleitung berichtet, warum viele jüdische Familien heute noch einen Rechercheantrag stellen, auch wenn sie von der Ermordung der Angehörigen ausgehen.
Wenn wir Informationen über den letzten Ort haben, an dem der Angehörige noch gelebt hat oder eben umgebracht wurde, dann ist das auch so eine Gewissheit und man kann vielleicht damit auch anders abschließen, weil das Schicksal damit nicht mehr ein offenes oder ungeklärtes ist. Man kann diesen Ort besuchen und man hat vielleicht eine Art von Ersatzgrab.
Der Schmerz hört nicht auf. Noch immer suchen viele Juden nach den Spuren von Angehörigen. Internationale Suchdienste helfen dabei. Jens Rosbach berichtete. Und an dieser Stelle noch ein Hörtipp. In Mali Trostenes, einem kleinen Dorf in Weißrussland, brachten die Nazis mehr als 60.000 Menschen in einem Vernichtungslager um, zumeist jüdische Frauen, Kinder und Männer. Die Geschichte dieses Ortes ist erst in den vergangenen Jahren aufgearbeitet worden, unter anderem auch mit Hilfe engagierter Menschen aus Hessen und der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau. Heute ist Mali Trostenes ein Gedenkort der Aussöhnung und Verständigung. Davon berichtet die Reporterin Irene Denzer-Vanatti heute in der Sendereihe Camino – Religionen auf dem Weg um 11.30 Uhr in hr2 Kultur. Und wir bleiben noch beim heutigen Holocaust-Gedenktag. Der Spiegeljournalist Takis Würger hat ein neues Buch herausgebracht, ein Roman, er heißt Stella. Die Geschichte ist inspiriert vom Leben der Jüdin Stella Goldschlag, die von 1943 bis 1945 mit den Nazis kollaborierte. Sie spürte untergetauchte Juden auf und verriet sie an die Gestapo. Der Roman ist keine Biografie. Takis Würger nimmt die historische Stella als Vorlage, rückt sie aber in ganz andere Beziehung. Doch wer war eigentlich die historische Stella Goldschlag?
Stella, Stella, Stella. Die Jüdin Stella Goldschlag ist gerade einmal 20 Jahre alt, als sie 1942 in Berlin untertaucht. Doch im Frühjahr 1943 wird sie verhaftet. Nach einem gescheiterten Fluchtversuch und anschließender Folter erklärte sich gegenüber der SS bereit, zu kollaborieren und untergetauchte Juden aufzugreifen. Beate Meyer vom Institut für die Geschichte der deutschen Juden.
Man hatte ihr gesagt, man würde ihre Eltern verschonen und nicht deportieren, wenn sie diese Aufgabe erfüllte. Und sie hat sie dann erfüllt, sicherlich auch also mit dem Gefühl der eigenen Macht. Und also sicherlich hat sie es auch genossen, also frei draußen rumlaufen zu können.
Die junge Frau, die ja zuvor selbst untergetaucht war, kannte die Aufenthaltsorte der Illegalen. Von der Gestapo sogar mit einer Pistole bewaffnet, führte sie teilweise selbst Verhaftungen durch. Zu den mehr als 1000 Juden, die seit 1942 in Berlin untergetaucht waren, gehörte auch Walter Frankenstein.
Die Stella kannte ich vom jüdischen Sportplatz her und sie kannte mich. Wir sind uns nicht begegnet. Glück gehabt immer. Hätte ich sie getroffen, wäre ich aufgeflogen.
So wie die mindestens 600 Juden, die Stella Goldschlag an die Gestapo verraten hat.
Das war die erfolgreichste Jägerin von Illegalen, die wir in Berlin hatten.
Stella Goldschlag, eine blonde, blauäugige Schönheit, die so gar nicht dem NS-Klischee einer Jüdin entsprach, agierte als Greiferin, um ihre Eltern zu retten.
Die Gestapo hat in ihrem Fall, wie auch in allen anderen Fällen, eben dieses Versprechen nicht gehalten, sondern die Eltern deportiert.
Ende 1944 wurden ihre Eltern in Auschwitz ermordet. Aber auch nach der Deportation war Stella weiter als Greiferin tätig. Bis im März 1945 der letzte Deportationszug die Hauptstadt verließ. Kurz vor Ende des Krieges setzte sie sich aus Berlin ab. Als sie sich dann Anfang 1946 bei der jüdischen Gemeinde in Berlin als ein Opfer des Faschismus anerkennen lassen wollte, flog ihre wahre Identität auf. Sie wurde vom sowjetischen Militärtribunal wegen ihrer Spitzeltätigkeit zu 10 Jahren Haft verurteilt. Beate Meyer.
Also sie hat in der SBZ-DDR lange also im Gefängnis gesessen und man hat ihr dann, als sie rüberkam nach West-Berlin, nochmal den Prozess gemacht.
Doch eine erneute Haftstrafe von 10 Jahren wegen Beihilfe zum Mord brauchte sie dann wegen der DDR-Haftzeit nicht anzutreten. Stella, Stella, Stella. Stella Goldschlag, die 5-mal verheiratet war, konvertierte später zum Christentum und war eine bekennende Antisemitin. Kurz vor ihrem Tod hat sie sich im Südwestfunk zu ihrem Leben geäußert. Sie sah sich nur als Opfer des Nationalsozialismus und nicht als Täterin.
Es war mir ein Bedürfnis, mal darüber zu sprechen, auch über das alles, was ich durchgemacht habe und vielleicht auf mich geladen habe, aber wofür ich ja eigentlich nichts konnte, denn es sucht sich ja keiner aus, wo er zur Welt kommt.
1994, kurz nach dem Interview, hat Stella Goldschlag ihrem Leben durch Suizid ein Ende bereitet.
Die Jüdin Stella Goldschlag war während des Krieges als Greiferin für die Gestapo tätig und hat untergetauchte Juden verraten. Ihre Geschichte bildet jetzt die Vorlage für den neuen Roman Stella von Takis Würger. Michael Hollenbach ist der tatsächlichen Lebensgeschichte der Stella Goldschlag nachgegangen.
HR Info. Himmel und Erde.
Die evangelischen Kirchengemeinden in Frankfurt und in Offenbach haben sich jetzt unter einem gemeinsamen Dach zusammengeschlossen. Ab sofort heißt es offiziell Evangelische Kirche in Frankfurt und Offenbach. Gestern haben die entscheidenden Beschlussgremien, die Dekanatssynode und die Regionalversammlung, erstmals in neuer Zusammensetzung getagt. Dabei wurde die Fusion auch ordentlich gefeiert. Unser Reporter Wolfgang Hettfleisch hat nachgefragt, welche Erwartungen sich mit der Fusion verbinden.
Sie hatten erst ein paar Wochen Zeit, sich aneinander zu gewöhnen, die Vertreterinnen und Vertreter der evangelischen Gemeinden in Frankfurt und Offenbach. Aber Stadtdekan Achim Knecht sieht da keine Probleme. Er ist überzeugt, dass alles gut geht.
Als dieses Thema das erste Mal in unserer Regionalversammlung hier in Frankfurt Thema war, in dem Kirchenparlament, da ging ein Raunen durch die Menge. Aber beim genaueren Hinsehen hat sich dann gezeigt, die Hindernisse sind letztlich kleiner. Es ging um einen fairen Interessenausgleich und es ging um gleiche Regelungen für alle. Und da zeigte sich, denke ich, dann doch das große Herz, das wir in der Kirche füreinander und für andere Menschen haben.
56 Frankfurter und 11 Offenbacher Gemeinden bilden nun ein großes Stadtdekanat. Im zugehörigen Kirchenparlament werden alle entsprechend ihrer Gemeindegröße vertreten sein. Nur in den Ausschüssen kann die Integration der Offenbacher ein bisschen länger dauern. Organisatorisch ging die Fusion geräuschlos über die Bühne. Die meisten Angestellten der Offenbacher Gemeinden, etwa die Erzieherinnen, bleiben, wo sie sind. Ein paar Bürokräfte arbeiten neuerdings im Frankfurter Dominikanerkloster.
Es geht hier um eine überschaubare Anzahl von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die im Verwaltungsbereich arbeiten, und die haben alle einen neuen Arbeitsplatz hier im Evangelischen Regionalverband oder im Evangelischen Stadtdekanat.
Dort gibt es jetzt nicht mehr viel Platz, aber der Zusammenschluss sollte auf Augenhöhe geschehen. Da wird auch die Verwaltungserfahrung aus Offenbach gewürdigt. In einigen Gemeinden dort war vor der Fusion die Befürchtung laut geworden, man werde im großen Verbund nicht mehr sichtbar sein und den eigenen Charakter einbüßen. Aber so werde es nicht kommen, verspricht Prodekanin Ursula Schön, die jetzt auch für Offenbach zuständig ist.
Wir haben ja das große Glück, dass wir hier eine Führungsspitze haben, die aus mehreren Personen besteht, sodass Offenbacher dann in Zukunft auch in mir eine eigene Ansprechpartnerin haben, ein eigenes Gesicht und sozusagen auch eine Kümmerin vor Ort.
Diese Fusion ist kein Akt der Willkür, sondern wohl überlegt. Die evangelischen Gemeinden stehen in beiden Städten vor vergleichbaren Aufgaben. Und die verlangen nach Überzeugung von Stadtdekan Knecht, dass alle an einem Strang ziehen.
Die Herausforderung ist wirklich, dass man sozusagen eine gute Position findet zu dem, wie die Stellung von Kirche in der Gesellschaft zukünftig sein wird. Und das ist das, was sozusagen auch der Mehrwert der Fusion ist.
Und falls das doch noch nicht alle so sehen, bleibt ja noch ein wenig Zeit, um das neue Miteinander zu üben.
Die evangelischen Gemeinden in Frankfurt und Offenbach haben sich unter einem neuen gemeinsamen Dach zusammengeschlossen. Gestern wurde das bei der ersten Sitzung der neuen Dekanatssynode auch gefeiert. Über den Sinn der Fusion und die damit verbundenen Erwartungen berichtete Wolfgang Hettfleisch. Es ist tatsächlich Winter geworden. In den vergangenen Tagen war es richtig kalt. Und nein, wir stimmen nicht ein in die Klagegesänge über Schneekatastrophe und Schockkälte. Wir sagen ganz im Gegenteil, raus in die Kälte. Die frische Luft einströmen lassen, die Winterlandschaft erkunden und hinterher die Wärme umso mehr genießen. Weit oben, sagt man, wird die Luft ja ziemlich dünn, aber weit oben wird die Luft auch richtig kalt. Schon in der Rhön ist es ja immer knapp 8 bis 9 Grad kälter als in der Mainebene bei Frankfurt. Je höher man kommt, desto kälter wird es. Und ganz extrem kalt wird es dann auf den höchsten Bergen der Erde. Und das ist das Revier von Tamara Lunger. Sie hat im Winter 2016 an der Seite der italienischen Extrembergsteigerin Simone Moro den Nanga Parbat bestiegen. Das ist einer der 14 Achttausender. Im Winter dort oben, das ist eine Kältehölle. Frau Lunger, 3 Monate lang haben Sie sich bei dieser Expedition am Nanga Parbat extremer Kälte ausgesetzt. Mögen Sie eigentlich Kälte?
Eigentlich würde ich sagen nicht. Aber es ist so, die Kälte ermöglicht es einem halt, dass man ziemlich allein unterwegs ist. Und das ist unter den normalen Saisonen nicht mehr möglich auf den 8000ern.
Kann man sich auf Kälte vorbereiten?
Das ist einfach so, wenn man in den Flieger einsteigt, nur schaltet oben im Kopf irgendwas um und man sagt nur, ja, das mache ich jetzt und jetzt gibt es nicht mehr zu kalt haben. Also ich brauche nicht mehr zu jammern, weil ich gehe ja dorthin, wo ich eigentlich sein möchte.
Aber wie ist das, wenn man so extrem friert?
Ja, wir hatten beim Nanga Parbat zum Beispiel Gipfeltag so um die minus 35 und um die 40 km/h Wind und das ist noch ein Windchill von minus 58, wenn mich nicht alles täuscht. Und da wird es dann schon kalt.
Wovon träumen Sie in extremer Kälte? Denken Sie da an die warme Ofenbank?
Das hat auch noch nie einen Moment gegeben, wo ich gesagt habe, jetzt wäre ich gerne zu Hause auf der Ofenbank, weil man ist eigentlich dort, wo man sein möchte. Natürlich gibt es Situationen, wo man nicht mehr rauskommt. Da ist man jetzt vom Zelt weg, vielleicht Richtung Gipfel. Man ist mindestens 10, 15 Stunden in der Kälte ausgesetzt und es geht einfach nicht anders und man kann sich auch nicht irgendwo anders hinbeamen. Da muss man da halt durch.
Erfahrung in extremer Kälte, das war Tamara Lunger. Sie war zusammen mit der italienischen Extrembergsteigerin Simone Moro im Winter 2016 auf dem Nanga Parbat. Das hochspannende Buch, das davon berichtet, heißt Nanga im Winter. Genau die richtige Lektüre für kalte Winterabende. Raus in die Kälte, das ist unser Sonntagsthema heute in Himmel und Erde in HR Info. Raus in die Kälte, das tut gut, das härtet ab und man fühlt sich umso wohler, wenn man dann wieder ins Warme kommt. Einer, der das ganz cool durchzieht mit diesem Raus in die Kälte, das ist Björn Jung. Der geht regelmäßig in die Lahn zum Schwimmen, auch im Winter.
Björn Jung aus Weinbach ist ein cooler Typ, wortwörtlich. Denn während unser Eins im Moment nicht ohne Wintermantel und Mütze das Haus verlässt, geht Björn Jung mit Badehose und Badekappe schwimmen in der Lahn.
Das Kälteste war knapp über dem Gefrierpunkt. Also der Rand war gefroren und dann habe ich das Eis weggemacht und bin dann ins Wasser.
Genauso nüchtern, wie er das hier erzählt, so sieht er das auch, das Eisschwimmen. Das habe sich eben so entwickelt, sagt er. Nach einer Verletzung am Fuß vor 3 Jahren konnte der Hobbyfußballer nicht mehr kicken. Er ging ins Weinbacher Freibad, denn das Schwimmen half gegen die Schmerzen im Fuß. Und als das Freibad schloss, ja, dann sei er halt eben in die Lahn gegangen, erzählt der 42-Jährige. Und dann kam der Winter.
Dann wurde es immer kälter, ja. Und ja, ist dann natürlich auch so ein bisschen eine Herausforderung, sich dem dann auch zu stellen. Und dann wird man auch neugierig, ne? Da kommt jetzt die Kälte und es geht in den Winter und ich will es ja weiter betreiben.
Er informiert sich und entdeckt das Eisschwimmen. Ein Sport, der, wie er sagt, Körper und Geist stärkt, wenn man ihn sicher betreibt. Björn Jung geht nie ohne Boje in die Lahn, hört ganz genau darauf, was sein Körper ihm sagt. Fühlt es sich gut an im Wasser? Ist die Atmung im Takt? Ist der Kopf voll dabei? Die ersten Augenblicke im Wasser fühlen sich an wie viele kleine Nadelstiche am ganzen Körper, erzählt er. Aber wenn er ein paar Minuten später wieder aus dem Wasser heraussteigt, dann fühlt es sich gut an.
Ja, erstmal immer ein fettes Grinsen im Gesicht. Ja. Wer es nachvollziehen kann, es gibt ja viele Warmdusche, aber wer es nachvollziehen kann, mal kalt geduscht zu haben und dann aus der Dusche rauszugehen, wie belebend das ist oder wie frisch man sich fühlt, so geht es mir dann nach dem Schwimmen eigentlich auch. Und es hält halt sehr lange an, auch den ganzen Tag.
Ein außergewöhnliches Hobby. Lisa Gessner hat den Eisschwimmer Björn Jung vorgestellt. Ein cooler Typ auf jeden Fall. Raus in die Kälte, das ist unser Sonntagsthema in Himmel und Erde heute. Und jetzt drehen wir die Sache mal rum. Es gibt ja so Situationen, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, da kommt jemand in den Raum und es wird einem sofort kalt ums Herz. Das ist ja schon sprichwörtlich. Manchmal sagen wir, der ist ja eiskalt. Was geht da eigentlich vor sich? Wolfgang Krüger ist Psychotherapeut in Berlin und mein Kollege Klaus Hofmeister hat mit ihm gesprochen über Menschen, die uns die kalte Schulter zeigen.
Herr Krüger, Menschen haben eine kalte Ausstrahlung, sagen wir. Was ist das eigentlich?
Na, zunächst mal ist das Witzige, dass wir normalerweise seelische Tatbestände in Bildern ausdrücken. Und das passiert tatsächlich über die Blutgefäße, über den Stoffwechsel, dass die Betriebstemperatur, die wir haben, in solchen Beziehungen ganz unterschiedlich ist.
Also da zieht sich irgendwas zusammen. Und offenbar ist das dann eben auch auf der psychischen Ebene, dass jemand streng ist, vielleicht einfach nichts Offenes hat. Ist es das, was kalte Ausstrahlung ausmacht?
Ja, wir sagen das ja direkt nicht. Wir sagen dann, wir werden mit jemandem nicht warm. Ja? Wir brauchen, um mit jemandem warm zu werden, wir brauchen Herzlichkeit, wir brauchen Verstehen, wir müssen das Gefühl haben, dass der Betreffende sich um uns bemüht. Und in dem Augenblick, wo der Betreffende völlig bei sich bleibt, da fangen wir richtig an zu frösteln.
Und oft ist ja so, dass man das auch immer wieder ein bisschen auf sich bezieht. Was habe ich falsch gemacht, dass der so ist? Das ist vermutlich die ganz falsche Reaktion, oder?
Nee, wir haben nichts falsch gemacht, sondern wir sind im Leben auf eine bestimmte, auch seelisch-soziale Wärme angewiesen. Schopenhauer hat ein wunderbares Beispiel gebracht mit Stachelschweinen und sagt dann, damit die Stachelschweine nicht erfrieren, brauchen sie eine gewisse Nähe. Die müssen zusammenrücken. Und wenn sie aber zu sehr zusammenrücken, dann stechen sie sich, weil wir uns alle natürlich gegenseitig an den Eigenheiten, dass wir uns daran stören. Und er sagt, die Kunst des Lebens besteht darin, dass wir den richtigen Abstand finden zu unseren Mitmenschen, wo wir einerseits uns nicht ärgern, aber wo wir genügend im Grunde an Zuwendung, an Herzlichkeit, wo wir das im Grunde brauchen.
Kann man eigentlich, wie man so im Volksmund sagt, harte Schale, weicher Kern, kann man bei solchen Leuten davon ausgehen, also kalte Schale, dass da doch vielleicht ein warmer Kern ist?
Naja, mitunter machen wir die Erfahrung, dass jemand einfach nur misstrauisch ist, ängstlich ist und dahinter ist noch etwas, sagen wir mal, Lebensglut vorhanden. Aber es gibt auch Menschen, wovon Kindheit an das gar nicht gewachsen ist. Wir sagen immer, da muss Urvertrauen entstehen. Wenn das gar nicht da war, dann kann es sein, dass ein Mensch im Leben eigentlich gar nicht so richtig zum Menschen wird, sondern da bleibt im Grunde eine große Kühle und Zurückhaltung. Und das ist immer verbunden, aber mit einer großen Verzweiflung und einer großen Einsamkeit.
Mein Kollege Klaus Hofmeister sprach mit dem Berliner Psychotherapeuten und Buchautor Wolfgang Krüger über Menschen, die uns die kalte Schulter zeigen. Und das war die Sendung Himmel und Erde in HR Info. Alle Beiträge und Gespräche können Sie nachhören. Sie finden den Himmel und Erde Podcast bei uns im Netz bei hrinforadio.de. Und wenn Sie auf dem Laufenden bleiben wollen über weitere Themen und Sendungen zu Religion und Kirche, dann abonnieren Sie doch unseren Newsletter. Einfach anmelden unter www.hr.de/religion. Mein Name ist Lothar Bauer-Ochse. Genießen Sie den Sonntag.